Gott rechnet dir und mir die Gerechtigkeit an, die vor ihm gilt. Ihm, dem Gerechten, wurde unsere ganze Schuld und Sünde, die er nicht begangen hat. Jesus hat keine Sünde begangen. Und doch wurde ihm unsere Schuld angerechnet, zugeschrieben. Und uns, die Ungerechten, wurde seine ganze Unschuld und seine ganze Tugend, die wir nicht besaßen, zugerechnet. Das ist, Kraft des Glaubens an Jesus, unsere begnadigte Stellung vor Gott. Ich bin Sünder, aber vor Gott ist meine Stellung unsündig. Warum? Weil Jesus, als er am Kreuz starb, nicht für seine Schuld starb, sondern er hat meine ganze Untugend genommen. Ich bekomme seine ganze Güte, seine ganze Gerechtigkeit. Das war Kapitel 1 bis 11. Und wenn ihr den Römerbrief und ihr Kapitel 1 bis 11 lest, werdet ihr sehen, wie man die Gerechtigkeit erlangt. Aber dann Römer 12 bis 16. Wie sieht es mit der Gerechtigkeit aus? Und zwar in der Praxis. Okay, Gott hat gesagt, Brad, du bist gerecht. Du trägst das Kleid, du trägst die Gerechtigkeit meines Sohnes Jesu. Aber soll ich denn ein Leben der Sünde führen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Wie soll ich dann als Gerechter vor Gott in dieser ungerechten Welt leben? Und das sind die Kapitel 12 bis 16. Gerechtigkeit in der Lebensführung. Das andere hatte mit unserer Stellung vor Gott und jetzt hat es mit unserem Verhalten in der Welt zu tun. Und Gott schreibt uns vor, wie wir als gerecht Geltende auch gerecht leben sollen. Wie sieht das Leben eines vor Gott Gerechten aus? Und Römer 12 bis 16 gibt uns darauf die Antwort. 12 Vers 1 heißt Gott geweiht und Römer 12 Vers 2 sagt der Welt nicht angepasst. Ich bin Gott geweiht. Ich stehe ihm zur Verfügung. Ich diene ihm und ich passe mich der Welt nicht an. Und das haben wir in dem Kapitel 12 gesehen. Wir haben ein verwandeltes Leben. Wir sind verwandelt. Wir sind erneuert und werden immerzu erneuert in unserer Selbsteinschätzung, in unserer Stellung zum Dienst, in unserer Liebe, in unserer Einstellung zum Leben. Das heißt, wir sind eifrig für Gott, fröhlich und hoffnungsvoll, standhaft und betend. Gott ändert unsere Reaktion einander gegenüber. Sagen wir, ich sage irgendetwas, was dir in die Quere kommt. Also ich war nicht gerade nett. Wie wirst du auf mich reagieren? Es war vielleicht nicht richtig, wie ich agiert habe, aber Gott hat eine gewisse Weise, wie du auf mein Agieren reagieren solltest. Wir existieren jetzt füreinander, nicht für uns selbst. Wir segnen die uns verfolgen. Wir sind anderen gleichgesinnt, ob sie fröhlich oder traurig sind. Und auch wenn sie in der Gesellschaft wie nichts gelten. Und wenn uns Menschen Böses tun, vergelten wir es aber nicht mit Bösem. Wir zahlen es ihnen nicht mit gleicher Münze zurück, sondern halten, wenn möglich, mit allen Frieden. Wir rächen uns nicht. Das überlassen wir Gott. Und wie wir heute sehen werden, das überlassen wir auch der Obrigkeit. Aber auch wenn Einzelmenschen uns verfolgen oder wenn sogar der Staat uns verfolgt, segnen wir, beten wir, sind sogar dankbar für die Leute. Wir bleiben den Feinden des Kreuzes Christi freundlich. Dies ist die Art, wie das Böse überwunden wird. Wir überwinden das Böse durch das Gute. Das war alles Kapitel 12. Und obwohl ich vorgegriffen und den Staat mit erwähnt habe, größtenteils bezieht sich dies auf Menschen gleichen Standes in der Gesellschaft. Und das war der Hintergrund zu unserem heutigen Thema. Jetzt kommen wir zu der Stelle selbst. Wie sieht ein verwandeltes Leben der Obrigkeit gegenüber aus? Okay, wie sieht es aus, wenn Gott mein Leben verwandelt in meiner Beziehung zu der Regierung, zu der Obrigkeit? Das ist die Frage, die wir gerne heute beantworten wollen. Lesen wir dazu Kapitel 13, Verse 1 bis 7. Wenn ihr keine Bibel habt, passt nur auf. Ich lese vor Römer 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie, die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Und darum ist es notwendig, sich zu unterordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer. Zoll, dem der Zoll. Furcht, dem die Furcht. Ehre, dem die Ehre gebührt. Ja, wenn die Regierung perfekt wäre, wäre das vielleicht auch kein Problem. Diese Stelle fängt mit einem Befehl an. Wie lautet in Vers 1 der Befehl? Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Es geht hier um unsere Pflicht, sich den Obrigkeiten zu unterordnen. Es gibt in diesem Befehl drei Teile. Wem der Befehl gilt, was man tun soll und wem man es tun soll. Unser Fleisch sucht überall Schlupflöcher, um aus der Pflicht zu entkommen. Schauen wir, wer verpflichtet ist, wozu und wem, ehe wir versuchen, uns aus der Pflicht zu befreien. Teil 1. Für wen gilt der Befehl? Für jedermann. In der Elberfelder heißt es jede Seele. Das sind Christen und Nichtchristen. Aber die Christen achten darauf, hoffentlich. Bevor wir von Gott zu Gerechten erklärt wurden, hatten wir diese Gesinnung nicht. Titus 3, 1 bis 7 beschreibt, wie wir vorher gedacht haben. Ich lese euch vor, Titus 3, 1 bis 7. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns errettet. Nicht um unsere Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Gott hat uns errettet, damit wir ewiges Leben haben. Aber seht ihr, wie wir früher waren? Was erlauben wir uns, andere zu kritisieren, wenn wir früher auch so waren? Also es geht um einen Befehl für jedermann. Es geht hier um einzelne Personen, jede Seele. Das heißt, die Gemeinde als Korpus, die Gemeinde ist nicht, hat nicht sich dem Staat zu unterordnen. Okay, wenn der Staat sagen würde, Bibelgemeinde, ihr habt uns zu befolgen. Nein, es geht ja hier um einzelne Menschen. Jede Seele, nicht die Gemeinde steht unter dem Staat, sondern die einzelnen Christen tun es. Sind das alle Christen? Ja, ohne Ausnahme. Also, wenn ich Christ sage, meine ich jetzt die nach der Definition der Bibel Christ sind. Nicht alles, was sich Christ nennt. Dann Teil 2. Wie der Befehl heißt. Ordnet sich unter. Merkt, dass es, wie gesagt, die Befehlsform ist. Das heißt, sie ist eine Pflicht. Unser Fleisch hasst so etwas. Dieser Brief lehrt, dass kein Gesetz imstande war, uns zu retten. Denn wo immer Gesetze erlassen werden, da erhebt sich unser Fleisch dagegen. Bei Christen sollte es anders sein, aber wir haben auch Fleisch. Und das Fleisch ist nicht korrigierbar. Gott hat dein Fleisch nicht errettet. Dein Fleisch ist ein Fremdkörper, die Sünde in dir. Also das Fleisch ist nicht korrigierbar, Fleisch ist immer Fleisch. Aber Gott ändert unsere Gesinnung. In Römer 7 steht, das Gute, das ich tun will. Und ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Vorher war das nicht so. Lust, Gesetz Gottes, das Gute tun, nicht wirklich. Aber es gibt die Sünde, ein anderes Gesetz in unseren Gliedern, das gegen das Gesetz dieser göttlichen Gesinnung streitet. Aber merkt, es ist nicht nur ein Befehl, sondern es ist reflexiv. Das heißt, es ist etwas, was wir freiwillig tun. Ordne dich. Gott wird das nicht für dich tun. Die Unterordnung ist etwas, was du in die eigene Hand nehmen musst. Tu es selbst, tu es dir selbst, ordne dich der Obrigkeit unter. Tu es selbst, damit kein anderes für dich tun muss, ob Gott oder ob die Obrigkeit. Und was bedeutet das Wort unterordnen? Und was nicht? Es heißt, dass ich mich zu den Geringen halte, die unter Autorität sind. Das heißt, ich gebe zu, ich erkenne an, dass ich unter Autorität bin, unterordne mich. Ich erhebe mich nicht über die Regierung. Ich erhebe mich nicht über die Obrigkeiten. Es geht um meine Gesinnung. Das Gegenteil der Unterordnung ist Auflehnung. Wie ist deine und meine Grundgesinnung? Eine der Unterordnung oder der Auflehnung der Regierung gegenüber? Dies ist nicht belanglos. Auch wenn du in der Regierung Mängel siehst, muss deine Grundausrichtung eine der Unterordnung sein und nicht der Auflehnung. Oder lese ich etwa die Stelle in Römer 13 falsch? Was es aber nicht heißt, ist Gehorche der Regierung in allem. Gott hat diese Worte nicht benutzt. Unterordnung ja, Gehorsam ja. Aber die Worte in allem stehen hier nicht. Grundsätzlich ja, wo die Pflichten des Staates und die Pflichten Gottes im Konflikt stehen, dann eben nicht. Wem wir es tun wollen oder sollen, wer gilt hier als Obrigkeit? Das Wort Obrigkeit ist eine Kategorie und es ist auch persönlich. Es gibt Übergesetzte und Untergestellte. Ein Über und ein Unter. In Lukas 7,8 kam ein Hauptmann, ein Soldat, zu Jesus und er sagte, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. und ich habe Kriegsknechte unter mir. Ich habe Vorgesetzte und ich habe welche unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, und er tut es. Es gibt Obrigkeiten, wie gesagt, als Kategorien. Es gibt Obrigkeiten in der Familie. Dagegen widersetzt sich die Gesellschaft, aber das gibt es. Es gibt Obrigkeiten in der Verwaltung. Es gibt Obrigkeiten an der Arbeitsstelle. Wenn du einen Boss, einen Chef hast, dann ist das eine Art Obrigkeit. Und wenn du auf Camp Impact bist, gibt es auch dort Obrigkeiten. Und diese Kategorien sind nicht loszulösen von den Menschen, die diese Ämter bekleiden. 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 18 macht dies klar. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch die fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, also unter den Nationen, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, also abstempeln, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wenn sie vor Gericht gehen, vor Gott stehen, müssen sie Gott preisen und sagen, sie haben sich richtig gebührlich verhalten. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei, und merkt, jetzt kommen die Personen, dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Merkt, das ist Petrus und er hört sich genauso an wie Paulus. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und dann dieser Vers hat mit Beziehungen Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu tun. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Man sagt, ja, aber sie sind so gemein. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Die nächsten Worte, die über ihn, also das nächste Wort ist eingesetzt. Ich möchte, dass ihr versteht, diese Obrigkeiten sind verordnet. Von wem? Von Gott. Sie bestehen, das heißt nicht, sie bestehen fort. Okay, wenn sie 20 Jahre regieren, dann hat man ihnen zu gehorchen. Nein, jetzt bestehen sie. Sie sind jetzt an der Macht. Nicht sie bleiben bestehen, sondern sie sind es. Sie bestehen momentan, also bekommen sie so lange meine Unterordnung, wie sie bestehen. Wie ist das mit der Unabhängigkeitskrieg der amerikanischen Kolonien zu vereinbaren? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht und ich freue mich, dass ich das jetzt nicht wissen muss. Sie beklagten sich damals, dass von ihnen Steuer verlangt wurden, hatten aber keine Mitbestimmungsrecht vor dem Staat. Es wurde von dem Staat nur einkassiert und sie bekamen keine Vorteile daraus. Aber gibt es denn keine Ausnahmen? Gibt es keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre? Gott sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Boah, haben wir es aber da, wir tun uns schwer damit. Kim Jong-un zum Beispiel. Die bestehenden Obrigkeiten unserer Zeit sind keine Ausnahme. Und die damals bestehenden Obrigkeiten waren es auch nicht. Nero war bekanntlich kein Engel, zumindest kein guter Engel. Rom war auch nicht in allen Aspekten ein heiliger Staat. Man redet von dem heiligen römischen Imperium, was aber nicht heilig war. Aber sie schaffte in der damaligen Welt Sowohl die Ordnung, die Gott gebraucht hat, um Jesus ans Kreuz zu nageln, als auch die Umgebung, wobei die Kunde von Jesus, die gute Botschaft von der Kreuzigung Jesu, in alle Welt hinausgetragen wurde, auf römischen Straßen, römischen Verkehrswegen, in dem Pax Romana, in einem größtenteils friedlichen Staat, obwohl Nero an der Macht war und es den Christen zuschrieb, Rom gebrannt, in Flammen gesetzt zu haben. Und ja, Paulus war gekettet an einem römischen Soldat. Aber später ist dieses Imperium in sich zusammenkollabiert, wie es bei so vielen Zivilisationen der Vergangenheit der Fall ist und wie es auch sein wird mit der jetzigen, also mit den jetzigen Zivilisationen, die nicht Gott gehorchen. Daniel sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn seines beides, Weisheit und Macht, er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Der Höchste hat Macht über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Zwar gibt es in der Welt Regierungen, mit denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Es gibt, also ich will Ihnen nicht sagen, es gibt Putin, es gibt Un in Nordkorea, es gibt Xi in China und Khamenei in Iran. Und dann gibt es hier Karlsruhe und Berlin und drüben Washington, ich habe fast gesagt Washington, Washington. Und es gibt Netanyahu und es gibt Abbas und so weiter. Aber das ist immerhin besser als das, was momentan in Haiti los ist. Und jüngst in USA, in Portland, Oregon, wo es Anarchie herrschte. Diktaturen und machtbesessene politische Parteien sind schon schlimm. Aber wo überhaupt keine Staatsordnung ist, da herrscht Chaos vor und zerstört sich selbst und das Volk mit. Also hatten wir das Befehl, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Und dieser Befehl bringt mit sich Folgen. Erstens Gott gegenüber und zweitens der Regierung gegenüber. Wer sich gegen diese Obrigkeit auflehnt. Und die Auflehnung der Regierung gegenüber ist das, was Gott unterbinden will. Wer sich so etwas erlaubt, der widersetzt sich Gottes Ordnung. Unser erstes und primäres Motiv soll sein, dass wir uns Gottes Ordnung und damit uns Gott nicht widersetzen wollen. Wir nennen ihn Herr. Lehnen wir aber seine Herrschaft durch Dritte, beziehungsweise durch Bevollmächtige, durch Proxies ab? Und zweitens gibt es Folgen der Regierung gegenüber. Wir wollen uns nicht gegen Gott auflehnen. Und wer sich Gott und der Regierung widersetzt, zieht sich selbst die Verurteilung zu. Und zwar die Verurteilung von beiden, von Gott und der Obrigkeit. Regierungen sind lediglich der Stab oder das Schwert in der Hand Gottes. Wenn die Regierung Gottes Dienerin ist, dann trägt sie nur seine Verurteilung, seine Strafe aus. Vergleicht bitte Römer 12, Vers 19 mit Römer 13, 2 oder Römer 13, 4. In Kapitel 12 hieß es, rächt euch nicht, überlasst das Gott. Er sagte, mein ist die Rache. Und in Römer 13 zeigt er, wie er sich rächt. Wie rächt sich Gott? Natürlich kann er das durch Naturkatastrophen, kann er. Aber unter anderem durch die Regierung, die das Schwert nicht umsonst trägt. Also Verurteilung deutet auf Strafe hin. Dies ist der Zusammenhang des Wortes fürchten. Sie sind zu fürchten, aber wirklich gefürchtet zu werden. Nicht nur geehrt, obwohl das auch. Sie sind wegen der Strafe, die sie vollstrecken können, zu fürchten. Und hier haben wir unser erstes Schlupfloch, wenn man so will. Die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Was heißt Gutes und was heißt Böses? Römer 13, 10. Wir suchen immer in dem Zusammenhang zuerst. Wir sind in Römer 13, 1 bis 7. Vers 10 benutzt am Ende des Verses das Wort Böse. Und Vers 9 erklärt uns, was Gott darunter versteht. Was ist denn Böses? Es geht ja um Ehebruch, um Mord, um Diebstahl, um Begierde. Und diese Liste ist auch beliebig erweiterbar, denn es heißt, und welches andere Gebot es noch gibt. Das heißt, Drogenmissbrauch kommt vielleicht in der Bibel nicht vor, außer bei dem Wort Magier, das hat mit Pharmakräuter zu tun, also mit Medikamente, mit Drogen, mit Rauschmitteln zu tun, aber auch mit Magie. Aber sagen wir, selbst wenn es nicht vorkommen würde, darf die Regierung das verbieten, was für die Bevölkerung schädlich wäre. Wer entscheidet, was gut und böses ist? Vorsichtig. Wer schreibt vor, was gut und was böse ist? Nicht der Staat, sondern Gott. Gut ist nicht, was der Staat gut nennt. Böses ist nicht das, was der Staat Böses nennt. Es kann sich überschneiden, aber es definiert sich dadurch, was Gott dazu sagt. Was Gott gut nennt, ist gut. Was Gott Böses nennt, ist böse, egal was der Staat dazu sagt. Und das ist in unserer heutigen Zeit sehr wichtig. Der Staat soll das aufrecht erhalten, was Gott vorschreibt, tut es aber leider oft nicht. Was tun, wenn Gutes bestraft und Böses belohnt wird? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche ziehen um in ein anderes Land. Darf man auch machen. Jesus sagte, wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, zieh in eine andere. Die frühe Gemeinde tat das. Es entstand in Jerusalem eine große Verfolgung und sie zogen in alle Himmelsrichtungen hin, nahmen aber das Evangelium mit sich. Man kann treu an der Stelle warten und mahnen, während man auf das bevorstehende Gericht wartet. Ein Jeremia tat das. Er blieb in Jerusalem. Obwohl er predigte, Gott wird diese Stadt zerstören. Aber er blieb da. Soll man die Regierung gewaltsam umkippen? Die Bibel sagt, die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, sondern durch Gott mächtig. Merkt, fleischliche Waffen sind schwach, mächtige Waffen sind die geistlichen. Wir zerstören Festungen, nicht mit einem menschlichen Schwert, oder was heißt das, irgendwie ein Bock, Rambock, glaube ich, heißt es, sondern am effektivsten mit dem Schwert des Geistes. Die Bibel nennt das Wort Gottes das Schwert, das lebendige Schwert. Damit führen wir Krieg, damit gehen wir vor gegen diese Gedankengebäude, diese Festungen der Lüge. Dazu auch durch Gebet, Epheser 6, Vers 17. Das sind Waffen der Gerechtigkeit für die rechte und die linke Hand. Angewendet, wenn du dich nicht fürchten willst, dann heißt es, tue das Gute. Du sollst ihr Gutes tun, denn sie tut dir Gutes. Und bitte streitet das nicht ab. Sie ist bekanntlich nicht alles, was sie vor Gott sein sollte, die Regierung. Aber sie schafft immerhin Ordnung in einer chaotischen Welt. Wenn man auch sagen kann, sie trägt ihren Teil zum Chaos bei. Aber wenn du Gutes tust, sollst du zumindest nach der Theorie in Gottes Plan, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Das Lob bleibt leider oft auf der Strecke, aber eine Regierung, die im Sinne Gottes herrscht, lobt das, was lobenswert ist. Insofern ist die Regierung Gottes Dienerin zu deinem Besten, steht hier. Fürchte dich aber, wenn du Böses tust, denn sie trägt das Schwert. Das ist die Macht über Leben und Tod. Das ist die Macht, die Gott der Regierung gegeben hat. Sie trägt es nicht umsonst, das Schwert. sondern weil sie es einsetzen soll und weil es dazu ausreichend Verbrecher gibt, die das Böse verüben. Also es gibt danach Bedarf und weil Gott will, dass es eingesetzt wird. Auch darin ist die Regierung Gottes Dienerin. Dies ist die Gesinnung, die die Regierung zu ihrer eigenen Aufgabe und Stellung haben sollte. Übrigens, die Macht der Regierung über Leben und Tod wird genannt gleich nach der Sintflut in 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll durch Menschen vergossen werden. Also nicht jeder sollte ein Eigenmiliz sein, sondern das sollte durch die Regierung erfolgen. Sie ist eine Rächerin. Wir rächen uns selbst nicht. Wir überlassen es Gott und Gott gebraucht die Regierung, um das durchzusetzen. Sie vollstreckt Gottes Zorngericht. Heute haben wir von Zorn und Liebe gehört. Die Regierung ist das Werkzeug Gottes, um sein Zorngericht zu erstrecken. Und deshalb heißt es, gebt dem Zorn Raum. Gebt Raum dem Zorn. Und Gottes Zorngericht wird durch Regierungen vollstreckt. Wir sollen ihr, der Regierung, den Raum dazu geben oder gewähren mit Ä. Prinzip. Wir mögen dazu die Notwendigkeit nicht erkennen, aber Gottes Heiliger Geist sagt, es ist notwendig, sich zu unterordnen. Es ist notwendig, steht hier, sich zu unterordnen. Nicht allein, weil es eine Strafe gibt. Wisst ihr, manche tun, was sie tun, weil es sonst eine Strafe gibt. Man fährt 30, weil man nicht einen Strafzettel bekommen will. Man zahlt Steuer, weil man nicht irgendwie in die Quere kommen will und vielleicht sogar mehr bezahlen muss, Strafgelder dazu. Aber das sollte unser Motiv nicht sein. Nicht nur, nicht allein um des Zorngerichts willen, unangenehme Konsequenzen für das Böse tun, sondern auch um des Gewissens willen. Dies ist der edlere Grund. Es heißt nicht, wir tun es aus Gewissensgründe, damit wir keinen Gewissenskonflikt haben, weil wir nicht gehorsam waren der Regierung gegenüber. Das ist nicht die Lehre hier. Sondern, wie heißt es? Die Regierung setzt das Gute durch und wir unterordnen uns der Regierung um des Gewissens willen, weil wir das Gute unterstützen wollen und das Böse nicht unterstützen wollen. Wenn du der Regierung nicht unterstützt, während sie dabei ist, Gutes durchzusetzen, dann kommst du in Gewissenskonflikte, weil du eigentlich das Böse unterstützt, die Anarchie und anderes. Wir gehorchen nicht nur, weil sie mächtiger ist und uns bestrafen kann, sondern weil das Gottes Mittel ist, um Gerechtigkeit durchzusetzen. Und wir unterstützen aus Gewissensgründen das Gute. Das ist die Gesinnung dieser Stelle. Wisst ihr, ein Gewissen muss verantworten, was man tut. Dein Gewissen sagt entweder Thumbs up oder Thumbs down. Okay? Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn du das tust, was im Einklang steht mit deinem Gewissen, dann bestätigt dich dein Gewissen darin und sagt, weiter so, gut getan. Wenn du aber das tust, was gegen dein Gewissen verstoßt, dann sagt die innere Stimme in dir, die nicht unfehlbar ist, aber sie sagt es, sie sagt, falsch gemacht, hör auf damit, du darfst das nicht weitermachen. Und wir wollen, dass unser Gewissen sagt, richtig, du unterstützt die Regierung, weil die Regierung das Gute unterstützt, thumbs up. Aber wenn du dich der Regierung widersetzt, die das Gute durchführen will, dann sagt dein Gewissen, soll es auch sagen. Ah. Und die praktischen Konsequenzen daraus. Die Bibel geht davon aus, dass man Steuern zahlt. Deshalb zahlt ihr Steuern. Warum? Weil du mit deinem Geld hinter dem Guten stehen willst. Nicht nur, weil sie sagen könnten, du musst ja das plus Steuern plus Zinsen. Nein, du machst es, weil du willst hinter dem Guten mit deinem Geld stehen. Wenn du deine Steuern nicht bezahlst, dann unterstützt du nicht Gottes Werkzeug für das Gute in der Gesellschaft. Das ist die Lehre dieser Verse. Du sagst, ja, was habe ich davon? Okay, abgesehen davon, dass es hier nicht Anarchie gibt, wie bist du dann heute hergekommen? Auf Straßen, und ich sage euch, obwohl sie verschneit waren, sind sie gute Straßen. Es gibt ein paar Schlaglöcher, aber im Frühling werden diese wieder zugemacht. Und wir haben es momentan nicht von anderen Ländern zu fürchten. Wir haben eine Verteidigung, Verteidigungsdienst, und wir haben auch staatliche Krankenhäuser und andere Einrichtungen, Schulen, Ausbildungseinrichtungen und so weiter. Wir haben eine große Menge von Vorteilen von dem Staat. Also zum dritten Mal steht hier an dieser Stelle, die Obrigkeiten sind Gottes Diener. Sie sind eben dazu beständig tätig. Und obwohl sie sich darin vielleicht verbessern könnten, ist das kein Grund, weshalb wir Christen zur Steuerverweigerern werden. Diese Stelle fasst den Befehl detailliert zusammen. So nun, jedermann gebe jedem Menschen, was er schuldig ist. Steuer dem die Steuer. Manche suchen ihre Vorteile durch Schwarzarbeit. Das heißt, sie gehen zu dem, der schwarz arbeitet, damit sie eine Ermäßigung bekommen. Ach, ich verzichte auf die Rechnung, auf die Garantie, und man bezahlt dem Staat nicht die gebührlichen Steuern. Hier steht Steuer, dem man Steuer schuldigt. Zoll dem Zoll. Nun, ich fliege nicht hin und her so oft, aber wenn ich nach Deutschland komme, das letzte Mal war es, glaube ich, man darf bis zu 270 Euro reinführen jeden Tag, steuerfrei, also ohne Zoll. Du kommst rein, du hast keine Uhr, die mehr als 300 gekostet hat, darfst du rein. Aber wenn es über eine gewisse Grenze geht, habe ich aber zu zollen. Ob sie mich dabei ertappen oder nicht, ob sie nichts fragen und so weiter, aber steht, wir sollen dem Zoll geben, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht. Und Ehre, wem die Ehre. Nun, wir ehren allen Menschen, aber wir müssen nicht allen Furcht zollen. Es gibt gewisse Menschen, vor denen wir Furcht haben sollten. Und es gibt andere Menschen, die sind vielleicht unter uns in dieser Einstufung. Aber wir haben ihnen zu ehren. Vielleicht fürchten wir uns nicht vor ihnen, aber wir müssen sie ehren. Wir sind schuldig, das zu tun. Nun, ein Prediger, den ich gehört habe. Übrigens, ich war froh, ich hatte die Predigt fertig. Dann erst habe ich begonnen, die Botschaften zu hören, die andere zu diesem Thema gepredigt haben. Und einer sagte, das ist ja nur, die Unterordnung in Römer 13, 1 bis 7 ist nur die halbe Wahrheit. Es klang so, als würde die halbe Wahrheit eine Lüge sein. Die ist es nicht. Dieser feine Bruder übrigens hat dann die zweite halbe Wahrheit hinzugefügt, und ich werde es nicht tun. Seine Botschaft dauerte 1 Stunde 27 Minuten. Stell dir vor, 1 Stunde 27 Minuten, weil er sowohl die Unterordnung, also unsere Unterordnung unter der Regierung, als aber auch die Unterordnung der Regierung unter Gott gepredigt hat. Und die Regierung hat eine gewisse Zuständigkeit oder Verantwortlichkeit, das Gute durchzusetzen und das Böse zu bestrafen. Und sie tun es oft nicht. Deshalb möchte ich nur sagen, hier geht es ja nicht um Rechte, sondern um Pflichte. Wir sind verpflichtet, uns der Regierung zu unterordnen, sofern die Regierung das Richtige abverlangt. Wir sind verpflichtet, uns der Regierung zu widersetzen, in dem, wo die Regierung von uns verlangt, was Gott verbietet. Es ist unsere Pflicht, Gott zu gehorchen. Wenn die Regierung das verlangt, was Gott verlangt, dann haben wir kein Problem. Sobald Gott sagt, tu es und die Regierung sagt, tu es nicht, oder Gott sagt, tu es nicht und die Regierung sagt, tu es doch, dann haben wir eine Pflicht, aber nicht der Regierung zu gehorchen, sondern Gott. Es heißt nicht, man muss Gott anstatt der Menschen gehorchen, sondern mehr gehorchen als den Menschen. Merkt, es heißt nicht, wir gehorchen den Menschen nicht, sondern wir haben Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und wenn es zwischen diesen beiden zum Konflikt kommt, dann entscheiden wir uns für Gott. Und es gibt eine große Grauzone. Da möchte ich sagen, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich möchte diese Botschaft mit einem Beispiel von Paulus beenden. Und zwar in Apostelgeschichte 23 heißt es, da sah Paulus den Hohen Rat, eine Regierung von 70 Menschen, Sanhedrin. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Dies war seine Grundhaltung, mit gutem Gewissen vor Gott zu leben. Aber der hohe Priester, der in dieser Gruppe war, Ananias, befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen, um eins aufs Maul. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz? Merkt, wie Paulus argumentiert hat. Du bist eine Dienerin Gottes und handelst entgegen dem Gesetz, das du eigentlich aufrechterhalten sollst. Ist das nicht unser Konflikt? Die Regierung soll das Gute aufrechterhalten und loben. Und was tut es? Es handelt dem entgegen. Das Problem war, Paulus hatte den Leiter des Volkes hart angefahren, wahrscheinlich weil er schwache Augen hatte und er wusste nicht, dass es der Hohepriester war. Und wie er auf ihn reagiert hat, war entgegen der Lehre der Schrift, der Bibel. Und das war nicht mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, oh, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert er die Bibel gegen sich selbst. Über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Paulus verurteilte sich selbst und nahm die Seite Gottes und der Schriften gegen sich selbst an. Wir dürfen nicht bei einer Praxis verharren, die die Schrift verurteilt. Was konnte er tun? Er konnte von der unterschiedlichen Meinung der Politikern und Religiösen in der Regierung Gebrauch machen. Und das tat er. Er machte sozusagen das politische System ihm zunutze. Er machte die Politik sich zu nutzen. Das stand ihm zu und das erlaubte er sich. Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers, wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Es ist, als würde er in Berlin sagen, ich komme von einer Familie der CDU und auf einmal sind manche gegen ihn und die anderen für ihn. Und Gott hat das auch gebraucht. Da gab es dann eine große Diskussion in der Regierung und Gott gebrauchte das, damit er dann freikam. Gott nutzte es, um ihn aus der Gefahr heraus zu retten, damit er Gott weiterhin dienen konnte. Brüder und Schwestern, ich weiß, das war eine lange Botschaft und auch zudem hatten wir auch Herrenmahl heute. Das ist immer länger. Ich hoffe, dass das nicht mehr Fragen aufgeworfen hat, als es sie geantwortet hat. Aber wie ist unsere Grundhaltung unserer Regierung gegenüber? Darum geht es. Bitte entschuldige nicht einzelne Vorfälle, wenn du grundsätzlich gegen die Regierung bist. Das ist nicht christlich. Sondern die Vorfälle sollten Einzelfälle sein, Ausnahmen. Aber unsere Grundhaltung soll sogar von der Regierung lobenswert sein. Und ich hoffe, diese Gemeinde, die Bibelgemeinde, wird dafür bekannt werden, dass wir grundsätzlich uns als einzelne Menschen der Regierung unterordnen. Das ist die biblische Sicht. Amen. Amen.